Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Einen Tag nach dem Verschwinden der belarussischen Oppositionspolitikerin Kolesnikova gibt es erste Hinweise auf den Verbleib der 38-Jährigen. Nach Angaben der Behörden in Belarus wurde sie an der Grenze zur Ukraine festgenommen, als sie versucht habe, das Land zu verlassen. Die ukrainische Regierung spricht hingegen von einer erzwungenen Abschiebung, der sich Kolesnikova widersetzt haben soll. Sie hatte mehrmals erklärt, das Land nicht verlassen zu wollen.
Solidaritätskundgebung heute Abend in Minsk. Eine für alle und alle für eine ist das Motto. Die Demonstrantinnen fordern die sofortige Freilassung von Maria Kolesnikova. Es war ein regelrechter Krimi heute Nacht in Alexandrowka am Grenzübergang von Belarus zur Ukraine. Kolesnikova und ihre Begleiter seien auf der Flucht gewesen, berichtet der belarussische Grenzschutz im Staatsfernsehen. Sie haben Gas gegeben, sobald sie die Grenzschützer sahen, und haben dabei deren Leben gefährdet. Kolesnikova hat man dann bei der Flucht aus dem Auto geworfen, die anderen fuhren weiter und verließen Belarus. Im Moment ist Kolesnikova in Gewahrsam. Viele halten diese Version für unglaubwürdig. Die Ausreise sei erzwungen worden, sagt die Opposition. Maria, die auf der Großdemonstration am Sonntag, habe ihren Pass zerstört, um in Belarus bleiben zu können. Schließlich sei sie festgenommen worden. Ihre Begleiter Anton Rodnenkov und Ivan Gratsov sind inzwischen in der Ukraine. Ein enger Freund der beiden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist in ständigem Kontakt zu ihnen. Sie haben mich kontaktiert und um Hilfe gebeten, um vor allem Smartphones zu bekommen, weil ihnen alles weggenommen wurde, Geld, eigene Sachen, Laptops, Handys. Auch nachdem nun alle drei Oppositionsführerinnen im Ausland oder in Haft sind, die Opposition will weitermachen, auch wenn heute wieder viele festgenommen wurden. Die frühere Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja forderte per Videoauftritt im Europarat internationalen Druck auf das Regime und, so wörtlich, auf denjenigen, der alle Macht auf sich konzentriere. In einem Interview räumte Lukaschenko ein, möglicherweise sei er zu lange an der Macht. Doch Konsequenzen, daraus will er nicht ziehen. Und mit der Opposition sprechen, das will er auch nicht. Er will sie zum Schweigen bringen. Doch für kommenden Sonntag ist wieder eine Großdemonstration geplant. Maria Kolesnikova wird dann wohl nicht mit dabei sein.
Vor einem weiteren Spitzengespräch zur Zukunft der Autoindustrie hat die CSU die Diskussion über eine Kaufprämie auch für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor wieder angestoßen. Als Gründe führte Verkehrsminister Scheuer an, dass E-Autos noch nicht massentauglich seien, sowie viele Benziner und Diesel derzeit auf Halde produziert würden. Seit gut einer Stunde berät Kanzlerin Merkel mit Vertretern der Automobilindustrie, Ministern und Ministerpräsidenten in einer Videokonferenz über die Lage der Branche in der Corona-Krise.
Wohin nur mit den ganzen Autos? Benziner und Diesel im Abwind, die Verkaufszahlen rückläufig. Hunderttausende Jobs hingen an der Autoindustrie und den Zulieferern, betonen die CSU und ihr Bundesverkehrsminister. Sie versuchen erneut, eine Kaufprämie für moderne Verbrenner auf die Straße zu bringen.
Die Diskussion, die wird über eine Prämie für einen Verbrennungsmotor so in das Yesterday abgetan. Aber diese Autos sind gerade neu, made in Germany, durch deutsche Fachkräfte entwickelt worden.
Kaufprämie? Nein, sagt die Opposition, auch wenn Einigkeit herrscht, dass man kleine und mittlere Zulieferer unterstützen müsse. Die FDP etwa fordert Steuererleichterungen, die Grünen Finanzhilfen für die Umstellung auf neue Technologien oder für Kurzarbeit kombiniert mit Weiterbildung.
In unseren Augen soll das Qualifizierungskurzarbeitergeld 3 Jahre gelten. Und auch der Gedanke einer 4-Tage-Woche mit teilweisem Lohnausgleich ist etwas, was Beschäftigten helfen kann.
Über staatliche Hilfe denkt auch die SPD nach. Aber was die Kaufprämie der CSU angeht, darüber will nicht mal die CDU reden. Das machte die Kanzlerin schon letzte Woche klar. Heute klingt das so.
Wir haben ja heute Abend den Autogipfel, werden wir uns über grundsätzliche Fragen der Automobilindustrie unterhalten, über autonomes Fahren und viele, viele andere Sachen. Ich denke nicht, dass das dort Thema sein wird.
Auch die Autoindustrie will sich inzwischen nicht mehr für eine Kaufprämie verkämpfen. Ohne Hilfe aber werde es nicht gehen, sagen Branchenvertreter und die Ministerpräsidenten der Autoländer. Wie diese aber über das Corona-Konjunkturpaket hinaus aussehen soll, ist unklar. Konkretes dazu ist heute Abend nicht zu erwarten.
Besonders betroffen von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schutzmaßnahmen ist auch das Hotel- und Gaststättengewerbe. Fast 2/3 der Gastwirte in Deutschland wissen nicht, ob sie ihr Geschäft noch halten können. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA unter seinen Mitgliedern. Sie erwarten, dass der Umsatz in diesem Jahr um die Hälfte einbricht. Der DEHOGA-Verband spricht von der größten Krise der Nachkriegszeit.
Die Gäste sitzen lieber draußen. Deshalb will Franco Francucci auch im Herbst den Außenbereich so lange wie möglich offen halten. Mit Schaffellen und einer Elektroheizung.
Wenn wir einen kalten Winter haben, dann helfen auch alle Maßnahmen nichts mehr. Aber wenn wir einen relativ milden Winter haben, dann ist das durchaus eine Möglichkeit für die Gastronomie auszuweichen.
Die Pandemie hat das Hotel- und Gaststättengewerbe hart getroffen. Von einer Rückkehr zur Normalität sind viele Betriebe weit entfernt.
Egal, ob das jetzt Tagungen sind, Hochzeiten, es ist uns alles nur umgeflogen. Die großen Bälle sind weg. Also wir stehen tatsächlich ein bisschen vor einem Riesenchaos. Und nicht nur wir.
Laut einer aktuellen Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes sehen 61,6% der Unternehmen ihre Existenz gefährdet. Nur 38,4% gehen davon aus, dass sie es durch die Krise schaffen.
Aktuell steht im Vordergrund, die Mitarbeiter weiter zu halten, in dem Unternehmen zu halten, sprich das Medium Kurzarbeit auch weiter in Anspruch zu nehmen, nach Möglichkeiten zu suchen, wie Umsätze wieder generiert werden können, in Absprache mit den Landesregierungen, mit der Bundesregierung nach weiteren Lockerungsmöglichkeiten zu suchen.
Für 2020 rechnet der Verband mit einem Umsatzeinbruch von 50%. Franco Francucci hofft, dass sein Restaurant gut weiterläuft. Doch dafür müssen sich, wenn es kalt wird, auch Gäste wieder ins Restaurant trauen.
Die Hartz-IV-Sätze steigen im kommenden Jahr stärker an als bislang angenommen. Das Bundesarbeitsministerium legte heute abschließende Berechnungen dazu vor. Danach erhalten alleinstehende Erwachsene künftig 446 Euro monatlich, 14 Euro mehr als derzeit. Für Jugendliche steigt der Satz auf 373 Euro, ein Plus von 45 Euro. Und Kinder bis 5 Jahren erhalten 283 Euro monatlich, ein Anstieg von 33 Euro. Sozialverbände kritisieren die Sätze weiter als zu niedrig. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD hat dem deutschen Bildungssystem ein gutes Zeugnis ausgestellt. In einer aktuellen Studie wird vor allem die berufliche Bildung und das duale Ausbildungssystem von Schule und Betrieb gewürdigt. Nachholbedarf sehen die Autoren in der technischen Ausstattung der Schulen. Für den Jahresbericht hatte die OECD die Bildungssysteme von mehr als 40 Staaten verglichen.
Deutschlands Bildungssystem funktioniert vergleichsweise gut. Wer Abitur macht, eine Ausbildung oder ein Studium absolviert, findet danach in aller Regel einen Job. Insbesondere das duale System, also Ausbildung in Betrieb und Berufsschule, bringt Vorteile für das Berufsleben. Die Chancen, nach bestandener Prüfung Arbeit zu finden, sind höher als in anderen Ländern. Das alles besagt eine neue Studie der OECD.
Das bleibt Deutschlands große Stärke. Die Abstimmung zwischen Bildung und Arbeitsmarkt funktioniert, der Übergang ins Erwerbsleben klappt. Ne?
Deswegen würden andere Länder das duale System mittlerweile kopieren. Und auch in der Disziplin der MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, schneidet Deutschland gut ab. 35% aller Hochschulabsolventen machen ihren Abschluss in diesem Bereich. Im OECD-Durchschnitt sind es nur 23%. Einen Schwachpunkt habe Deutschland weiterhin beim Thema Digitalisierung an Schulen. Das räumt auch die Bildungsministerin ein.
Die Corona-Krise hat, glaube ich, sehr schonungslos gezeigt, dass digitale Elemente uns im Bildungsbereich leichter durch die Krise gebracht hätten. Aber gleichzeitig machen die Schulen gerade in dieser Krise einen großen Schritt in Sachen Digitalisierung nach vorne.
Und ein großer Teil von Deutschlands Lehrern wird in den nächsten 10 Jahren in den Ruhestand gehen. Denn 41% von ihnen sind über 50 Jahre alt. Nur 7% gelten als jung, also unter 30.
In London sind die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union nach dem Brexit in eine neue Runde gegangen. Premier Johnson erwägt offenbar, den Austrittsvertrag vom Januar diesen Jahres zu ändern. Dabei geht es um 2 Kernvereinbarungen über Nordirland. Wie die Regierung heute im Unterhaus einräumte, bräche ein solcher Schritt allerdings internationales Recht.
Morning, Sir.
Ob er jetzt doch ohne Deal aus der EU ausscheiden wolle, riefen Reporter Boris Johnson heute Morgen zu. Eine naheliegende Frage, denn laut Telegraph will er Michel Barnier heute erklären, das gemeinsam verhandelte Austrittsabkommen habe nie Sinn gemacht. Fassungslosigkeit im Parlament darüber, selbst bei den Abgeordneten aus Johnsons eigener Partei. Theresa May, die das Austrittsabkommen über Jahre mitverhandelt hatte, machte ihrem Ärger offen Luft. Dieses Parlament hat für das Austrittsabkommen gestimmt. Jetzt will die Regierung das wieder ändern. Wenn das so ist, wie kann diese Regierung zukünftige Partner noch davon überzeugen, dass wir uns an legal bindende Verträge halten? Das Statement der Regierung dazu, überraschend. Ja, wir werden internationales Recht brechen, auf sehr spezifische Weise allerdings. Und wir sehen uns dennoch grundsätzlich dem Austrittsabkommen verpflichtet. Was das genau heißt, wird man morgen sehen, wenn ein Gesetzentwurf veröffentlicht wird, der das im Detail formuliert. Aber egal, was morgen passiert, die Tatsache, dass ein britischer Minister öffentlich erklärt, man werde internationales Recht brechen, beunruhigt jetzt selbst viele der sonst loyalsten Tories in London. Ob Brüssel mit dieser britischen Regierung noch verhandeln kann, ist genauso unklar wie die Frage, ob Boris Johnson an einem Deal überhaupt noch ernsthaft interessiert ist.
Die Drogenkriminalität hat in Deutschland im vorigen Jahr erneut zugenommen, zum 9. Mal in Folge. Darüber informierte heute das Bundeskriminalamt auf Grundlage der registrierten Rauschgiftdelikte. Der mit Abstand größte Anstieg wurde bei Straftaten im Zusammenhang mit Kokain festgestellt. Einzig bei Delikten mit Crystal Meth gab es einen leichten Rückgang, auch durch Präventionsarbeit.
Drogenabhängige mitten im Wohnviertel, ein Problem in vielen deutschen Großstädten. Doch Rauschgift wird in allen Bereichen der Gesellschaft konsumiert und die Zahl der Delikte steigt. 2019 hat die polizeiliche Kriminalstatistik 359.747 Straftaten erfasst. Das sind 2,6% mehr als im Vorjahr. Der Großteil der Delikte steht im Zusammenhang mit Cannabis. Mit großem Abstand folgen Amphetamin und Kokain. Bei Kokain verzeichnete das Bundeskriminalamt den höchsten Zuwachs.
Wir stellen fest, dass es keine Elite-Droge mehr ist, sondern gesellschaftlich weiter verbreitet. Und damit auch verfügbar und beobachtbar, auch bei jungen Menschen, die das in ihren Kontakten erleben, dass andere Kokain konsumieren.
Einen Rückgang verzeichnete die Polizei hingegen bei Crystal Meth. Das sei ein Erfolg des Zusammenspiels von gezielter Prävention, etwa in Schulen, und Repression, so die Drogenbeauftragte der Bundesregierung.
Da gab es eine enge Abstimmung auch mit den Polizeien vor Ort, wo wir gesehen haben, da haben wir Grenzübergänge, wo stark geschmuggelt wird. Da geht man noch stärker durch Polizeipräsenz rein. Aber auch in diesen Regionen sind wir von Gesundheitsseite verstärkt mit Prävention reingegangen.
Insgesamt verschiebe sich der Handel mehr und mehr ins Internet. Und die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung beschleunigt.
Aus dem brennenden Tanker vor der Küste Sri Lankas ist offenbar Öl in den Indischen Ozean ausgelaufen. Durch die Löscharbeiten hätte der Frachter Schlagseite bekommen und sich auf eine Seite gelegt, so die sri lankischen Behörden. Nachdem am Sonntag ein erstes Feuer auf dem Öltanker gelöscht worden war, hatten Funken und starke Winde den Brand erneut angefacht. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 9. September.
Die Südhälfte Deutschlands profitiert weiterhin von Hochdruckeinfluss, während tiefer Luftdruck dem Norden viele Wolken beschert, die heute Nacht vor allem in Küstennähe etwas Regen bringen. In der Südhälfte dagegen sternenklar, südlich der Donau bilden sich ein paar Nebelfelder. Morgen im Norden viele Wolken, die später auch die zunächst freundlichen Regionen in der Mitte erreichen. Ab und zu nass wird es aber wohl nur im Norden und Nordwesten, während im Süden weiterhin die Sonne scheint. Dort bei klarem Himmel heute Nacht teilweise nur einstellige Werte unter Wolken bis 17 Grad. Morgen im Norden um 20, im Südwesten dagegen nahe 30 Grad. Am Donnerstag zwischen Main und Donau ein paar Schauer, sonst eine meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken. In den folgenden Tagen oft Sonnenschein. Wolken mit einzelnen Schauern gibt's am ehesten in Küsten- und Alpennähe.
Um 22.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Sorge um Maria Kolesnikova, was geschah an der ukrainischen Grenze und Propagandaschau, wie Peking sich zum Sieger über das Virus erklärt. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.